Frühstück mit Bier.
Hey Fetzi, was hast du da in deiner Hand? Ist das eine Huawei?
Ja, natürlich. Nichts anderes mehr. Also ich liebe es, Huawei. Ich muss sagen, Fotografie war ja immer Leidenschaft von mir.
Ja.
Mein erstes Spielreflex in jungen Jahren gehabt. Fettes Kameraequipment. Und seitdem ich dieses Huawei habe, ich mache fast keine Fotos mehr mit dem Spielreflex. Es ist so geil.
Das ist echt eine praktische Werbung für uns jetzt am Anfang vom Podcast. Denn dieser Podcast wird präsentiert von der Huawei App Gallery.
Yeah.
Und der Fetzi ist offensichtlich ein fleißiger Kunde. Und ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ah, und damit öffne ich dieses heilige Bier, das da auf unserem Frühstückstisch steht.
Wir haben
verteile es auf unsere Gläser.
Wir haben es schon gesagt, Fetzi, für viele, die ihn nicht kennen, beziehungsweise für alle, die ihn kennen, er ist natürlich ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und wir haben gesagt, wir können ihn ja einladen, weil er hat ja schon einiges erreicht in seinem Leben. Er ist tatsächlich Wakeboard-Weltmeister, mehrfacher Europameister, vielfacher Staatsmeister, hat eigentlich schon so ziemlich alles erreicht im Wakeboarden, was man erreichen kann. Du bist sogar 2013 als Fahrervertreter für den IWWF beim Wakeboarden bei Olympia gewählt worden.
Vor dem Olympischen Komitee war ich.
Vor dem Komitee,
ja. Wakeboarden präsentiert, genau.
Wahnsinn. Und natürlich, wie viele von unseren Insta-Stories und Facebook-Stories kennen, begnadeter Eisbader und auch ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und noch dazu quasi der erste Stammhörer von Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen, ganz offiziell, Daniel.
Dankeschön, danke. Na, freut mich, dass ich da bin. Also, wie gesagt, habe wirklich alle eure Folgen gehört und es war ja von vornherein schon ein Bezug, da kann mich erinnern, bei unserer ersten langen Autofahrt habe ich erzählt, ich höre so gern Frühstück bei mir, Ö3.
Ja, das hat natürlich und überhaupt nichts zu tun.
Nein, genau, und du habt ihr gesagt, ich habe eh so eine Idee, ich wollte sowas machen und Ding und habt ihr den Namen schon geboren und taugt mal,
ich finde das voll spannend. Also, dass du das so offiziell machst, das ist mit dem haben wir nicht gerechnet.
Cheers, wir stoßen mal an. Prost. Prost. Auf ein Bier, Cheers.
Cheers. Also neben Bier in der Früh gibt es ja auch ein zweites Wundermittel, was ewig jung hält und das ist Eisbaden, Fetzi.
Ja, ist herrlich.
Wie bist du da hineingekippt? Ich meine, wir sind ja mittlerweile durch dich auch selber sehr zum Eisbaden gekommen, aber wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wie bist du drauf gekommen, dass ich mich jetzt in ein kaltes Wasser haue?
Auch nur durch einen Bekannten, der hat einmal so einen Workshop gemacht und war voll begeistert und dann haben sie mal zwei so Instruktoren, Wim Hof Instruktoren waren es hergeholt, die haben zwar einmal einen Workshop bei uns im See gemacht und ich habe dann diese Übungen, auch diese Atemtechniken, sind ja auch sehr hilfreich, habe das einfach regelmäßig gemacht und bin dann meine erste Europameisterschaft gefahren. Die auf Anhieb, also nicht meine erste Europameisterschaft, sondern habe dann auf Anhieb meine erste Europameisterschaft mit Abstand gewonnen. Nachdem ich mich jahrelang
im Eisbaden
durch dieses Eisbaden also und durch diese Atemübungen. Also es war einfach so, ich habe mich 20 Jahre lang immer mit Metalltraining befasst und Hypnose-Coaching, Ursachen-Coaching, alle möglichen Sachen, die einfach meine sportliche Performance verbessern können. Mhm. Teils hat es sehr gut geklappt, mal besser, mal nicht so gut. Aber dann habe ich gemerkt, dieses Eisbaden ja und diese Atemtechnik in Kombination, das ist so simples, so was Effizientes. Und es ist mir so aufgegangen.
Das Ziel war eigentlich immer sportliche Verbesserung. Du wolltest immer sportlich besser werden und hast aus dem heraus immer gesucht, was sind die Mittel und Wege, wie kann ich besser werden?
Genau. Mittlerweile ist das fast ersucht worden. Also man will dann immer wieder zurück in dieses kalte Nass, dieser Sweet Pain oder süßer Schmerz, wie man sagt. Es ist...
Macht süchtig.
Wie Leute, die tätowieren. Ich habe zwar kein Tattoo, aber manche Leute, die sagen, ah, da geht man immer wieder hin.
Mhm. Aber wenn du sagst, es hilft dir für den Sport so, was genau ist es, was das hilft, weil es dich so runterbringt oder weil es dich so ruhig macht oder was ist das genau?
Was man ja, glaube ich, dazu sagen muss, ist, vor dem Eisbaden gehen wir ja immer auf eine Atemsession und das ist, glaube ich, der Schlüssel des Erfolgs, was viele nicht wissen. Viele glauben immer, wir hupfen ins kalte Wasser, aber
also eigentlich die Kombination aus beiden ist super. Also eigentlich geht es um den Fokus. Man lernt sich besser da zu fokussieren, also man wird mental stärker. Das ist das, was mir viel gebracht hat und hat aber natürlich auch ganz viele körperliche Benefits beim Eisbaden. Nämlich einer der Hauptbenefits ist, man trainiert seine Durchblutung. Ja. Todesursache Nummer eins weltweit sind passiert auf einer schlechten Durchblutung, das vaskuläre System. Man hat 125.000 Kilometer Blutgefäße in seinem Körper. Und wenn die zumachen, ja, und das einfach nicht mehr durchkommt, dann hast du halt Herzinfarkt, Schlagerl, reißt halt der
Standard
halt,
gell, ja.
Und wenn man ins kalte Wasser geht, die Blutgefäße ziehen sich zusammen. Nachher machen es wieder auf, ja, das ist ein kleine Muskeln drin in die Blutgefäße, man trainiert diese Muskulatur, ja. Und, kann so ganz viel, Ja, Krankheiten vorbeugen.
Weil du sagst, Schlagerl, das ist ja, was viele eigentlich befürchten, wenn sie ins kalte Wasser gehen.
Oder ein Herzinfarkt, also, ja.
Diese Angst vom Herzinfarkt, wenn es einfach so untrainiert ins kalte Wasser geht, ist das so? Oder sollte man es eben vorher trainieren und
langsam rantasten, also nicht gleich 10 Minuten ins Wasser, nicht voll erhitzt, ja, nicht lebensgefährlich ist wirklich, wenn du lange in der Sauna warst, ja, voll erhitzt und dann hast du die kleinste kalte Wasser für 10 Minuten, also dann, das ist wirklich lebensgefährlich, weil dann vermischt sich das kalte Blut mit dem warmen, ja. Oder umgekehrt ist genauso lebensgefährlich. Du bist jetzt lang Eisschwimmer das erste Mal und dann gehst du nach und haust in eine warme Badewanne. Ja, also das ist wirklich lebensgefährlich, weil der Körper macht zu, der schließt diesen inneren Blutkreislauf und möchte die Körpermitte warm halten. Bei den Extremitäten kühlt das Blut ein bisschen ab und wenn es dann nachher gleich was Warmes geht, das Gehirn sitzt im Finstern, glaubt das Gehirn, hey, ist alles in Ordnung, macht die Schleisen auf und dann vermischt sich das. Dann hast du wirklich eine starke Unterkühlung. Aber nur mal zu diesen Benefits. Also das eine ist natürlich dieses Durchblutungstraining und der zweite Hauptbenefit ist, man trainiert sein autonomes Nervensystem. Für die, die das nicht wissen, der Körper steuert ganz viele Vorgänge automatisch, quasi der Autopilot. Also ich muss mir nicht überlegen, mein Herzschlag, mein Blutdruck, ob ich jetzt schwitze, meine Verdauung, atmen.
Ob ich einen Schaß lasse.
Genau, zum Beispiel. Ja, also das ist ja ganz
viel. Ob ich ein Bier trinke.
Ganz Prost. Viel Autopilot. Apropos, genau. Prostata. Und dieses autonome Nervensystem hat zwei Modi. Fight and Flight und Rest and Digest. Sympathikus und Parasympathikus. Und es ist entweder in dem Modus oder in dem anderen. Ja. Diesen Fight and Flight Modus kann man sich so vorstellen, dann ist das Kampf oder Flucht. Ja. Also wenn man so ein uraltes Programm läuft da ab, wir stehen vor einem Säbelzahntiger, dann sagt der Körper, okay, jetzt ist nicht wichtig, dass ich mich auf meine Verdauung konzentriere, dass ich irgendwelche Krebszellen bekämpfe, irgendwelche Viren bekämpfe, irgendwas repariere. Jetzt braucht man die Kraft, dass man vor dem Säbelzahntiger entweder davonrennen oder dass man bekämpfen. Was macht er? Entzieht das Blut der Körpermitte, also von den Organen und so, schickt es in die Extremitäten, stoßt ein bisschen Adrenalin aus, Cortisol und er gibt dir Kraft, ja, dass du kämpfen oder rennen kannst. Ja. Und heutzutage ist man halt die meiste Zeit in diesem Fight-and-Flight-Modus. Es ist jetzt nicht mehr ein Säbelzahntiger, aber es ist vielleicht
der Stress.
Der Stress in der Arbeit, in der Beziehung, wo auch immer, mit Kindern, wie auch immer. Und und man lernt, also wenn du jetzt in das Eiswasser gehst, ist ja das fürs Gehirn auch eine lebensbedrohliche Situation. Das Gehirn weiß ja nicht, dass du noch zwei Minuten wieder rausgehst. Ja?
Ja. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, für alle, die das erste Mal machen. Ja,
es will in diesen Fight-and-Flight-Modus gehen und mit Hilfe der Atmung. Die Atmung ist, was wir willentlich beeinflussen können. Das ist quasi unsere Schnittstelle, so können wir sie einhacken. Das ist der Biohack in unser autonomes Nervensystem, in unser Reptiliengehirn. Ja. Können wir uns einhacken und sagen, nicht in Fight-and-Flight gehen, nicht stressen lassen, rest and digest, rasten und dann halt die Vitalfunktionen aufrecht, kümmere das Immunsystem, halt das aufrecht, ja. Und wenn du das im Eiswasser kannst, ja, dann kannst du es im Alltag auch.
Ja. Weil im Eiswasser ist es natürlich so, der erste Reflex des Körpers ist ganz schnell atmen und also das
und aussehen.
Und genau. Aussehen, ja.
Genau.
Und
genau.
Du musst quasi genau das Gegenteil tun, ruhig bleiben.
Ruhig bleiben, Atmung verlangsamen, langsam ausatmen.
Ich habe das gestern gesehen, haben sie einen Test gemacht im Fernsehen, wie ein Reporter einbricht in den See auf dem Eis und wie sie sich dann befreien und der Reporter hat einen kompletten Trockenanzug an und ist, trat da schon völlig durch und ist völlig nervös und ich denke mir so, okay, für mich ist das alltägliche, jede Woche gehen wir ins Eiswasser und wenn ich jetzt im Eis einbrechen darf, für mich, ja, natürlich ist es kalt, aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich mir denke, das würde ich nicht überleben.
Also man ist sicher zu mehr in der Lage, als man glaubt. Man, da kommt vielleicht die Komponente dazu, wenn es nicht freiwillig ist. Also wenn es freiwillig reingeht, ist in einer gesicherten Umgebung, ist was anderes, als sonst wirklich in einer Stresssituation, wo einbrichst. Mhm. Ja.
Aber es ist so, das lehrst du natürlich bei deinen Coachings, wo ich schon oft dabei war, auch immer wieder und das ist wirklich was sich bei mir eingestellt hat, was ich am Anfang ein bisschen belächelt habe, aber was mittlerweile eigentlich Alltag ist, wenn ich in einer gestressten Situation bin, wenn mich der Kali wieder mal stresst, weil er unpünktlich ist.
Also das kommt jetzt schon ständig in den Podcast, ich weiß nicht.
Dann muss ich nur an kaltes Wasser denken, ich muss nur an die Situation denken, wo ich ins Eiswasser gehe und ich werde schon ruhiger und ich fahre meine Atmung runter und ich entspanne mich.
Der Anker, hast du das richtig Anker gesetzt? Das ist echt cool. Muss das einmal wirklich positiv verankern, genau.
Da kann ich nur Danke sagen, Fetze, dass du am so konditioniert bist. Du hast ja auch gesagt, oder an den Coachings es gibt immer so eine Theorie-Session, bevor man in das Eisbad geht, wenn man es bei dir macht, dass das ja irrsinnig gut ist gegen Krebs oder beziehungsweise kann in einem basischen Körper keine Krebszelle entstehen. Oder?
Also da ein bisschen weiter auszuhören, es hilft extrem gut gegen Autoimmunkrankheiten. Ja. Früher hat der Körper viele Sachen gehabt, gegen die er kämpfen müssen, wie zum Beispiel Säbelzahntiger oder gegen die Kälte. Nur vor 100 Jahren hat es keine Fußbodenheizung gegeben. Heutzutage haben wir es so bequem, sind warm. So verwöhnt, der Körper hat fast nichts mehr, gegen das er kämpfen muss, und deswegen fängt er an, dass er gegen sich selber kämpft. Ja. Und deswegen so Autoimmunkrankheiten, ja, sowas wie Rheuma, Arthritis, Diabetes oder auch Burnout oder posttraumatische Sachen. Also da hilft diese Kombination, Kälteexposition, der richtige Atemtraining, extrem. Ja. Also gerade Atmung wird immer ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Ich meine, da hat es schon in Buteyko gegeben, in die 70er Jahre, der Diabetes und Bluthochdruck nur mit der richtigen Atmung geheilt hat. Ja. Oder holotropes Atem, Stanislav Grof, Psychologe aus der 70er Jahre, der hat da LSD-ähnliche Zustände erzeugt und hat da ganz Rebirthing, also so, ja, Traumata gelöst, nur mit der Atemtechnik. Mhm. Ja. Und,
ja, wir haben das auch erlebt, also bei deinen Sessions, wo man halt wirklich eine Stunde lang atmet, bewusst, dass Leute in Tränen ausbrechen und lachen, weinen, gar nicht mehr wissen, wie eine Geschichte.
Aber zu dem Zug, du sagst, das mit dem basischen Milieu stimmt, also durch dieses Atmen, durch diese Atemübung, durch dieses kontrollierte Hyperventilieren, entgiftet der Körper ein bisschen, man nennt das respiratorische Alkalose, also das Blut wird basischer, ja. Und in einem basischen Milieu, sagt man, haben wir oft Viren, Krebszellen oder so, oft keine Chance, ja. Also dieser Säure-Basen-Haushalt, das ganz was Wichtiges im Körper, das habe ich mir schon vor 10 Jahren damit auseinandergesetzt im Sport, also ich habe oft viel mit so Natron-Bicarbonat gemacht, so Basenwasser getrunken auf nüchternen Morgen und habe da gemerkt, da habe ich weniger Muskelkater. Und ich glaube,
und du hast ja auch generell weniger Säure zu dir genommen, weil du ja vegan lebst da.
Genau, das war auch nochmal die letzte Trimschraube zum Weltmeistertitel. Also da habe ich wirklich alles optimiert. Das war dann nur die Ernährung auch. Also ich bin schon seit 10 Jahren Flexitarier, sage ich mal, zu 90% Vegetarier, und ab und an bei einer Grillerei im Sommer habe ich ein bisschen gesündigt, aber die letzten Jahre nicht.
Aber sehr, sehr.
Flexitarier, das gefällt mir. Ja. Das ist ein gutes Konzept.
Ja. Oft geht's nicht. Wir haben nie Fleisch einkauft, nie Fleisch daheim gekocht. Aber wenn du das, keine Ahnung,
wenn ich wieder mal ein Steak mitnehmen am See.
Ja. Aber jetzt würde ich es auch nicht mehr machen. Also jetzt merke ich, ich vertrage es gar nicht mehr so. Und ich bin dann einfach mir nachher. Also mein Körper ist echt schon so gut getuned. Und das war dann auch nochmal der letzte Feinschliff.
Das heißt, du sagst, der Weltmeistertitel war natürlich eine Kombination aus Training, Sport, dann aber natürlich für die mentalen Komponente und dann auch der richtigen Ernährung. Das heißt, da ist wirklich viel zusammengekommen, was eigentlich passen muss, dass ich wirklich erfolgreich bin oder sportliche Höchstleistungen schaffen kann.
Cool, also da habe ich nichts dem Zufall überlassen. Ich bin das erste Mal Vize-Weltmeister geworden 2003 in Australien, ja. Nur als junger Bursch, und habe technisch immer ein riesiges Trickrepertoire gehabt und echt coole Videoparts, und also ich bin oft zu Weltmeisterschaften hingefahren, die haben alle gesagt, hey, das machst du fetzi, ja. Und habe aber dann nie diese mentale Stärke gehabt, ja, oder keine Ahnung, war zu körperlich erschöpft, und diesmal habe ich da wirklich alles adaptiert, was geht. Also ich habe da echt 500 vorher wirklich hardcore strikt vegan mich ernährt, ja. Bin dort, die WM war zum Beispiel in Argentinien, hat mir da Hotelzimmer mit einer Badewanne genommen, hat mir die Eisbuckets vorher noch gekauft und bin jeden Tag am Abend 10, 15 Minuten im kalten Eiswasser gelegen, um einfach perfekt zu regenerieren. Hab 3 bis 5, 6 Mal am Tag meine Atemübungen gemacht, die ich dann kombiniert habe mit so mentalen Mentaltraining, ja, wo man die Läufe im Kopf durchgeht,
weiß ich nicht. Das ist spannend,
voll überlassen.
Weil die Vicky Schwarz ist ja auch eine sehr gute Freundin von uns, die ist ja Weltmeisterin im Rudern und zielt jetzt auch auf den Olympiatitel ab, das ist ihr größtes Ziel quasi. Und von der Vicky weiß ich, weil ich viel mit ihr zum Tun habe, wenn wir einen Vortrag auch gemeinsam entwickeln, dass die im Training wirklich unglaublich viel trainieren, dass vom Verband aus nur Kohle aufs Training gelegt wird, die ist jeden Tag, ja, 6 bis 7 Tage in der Woche Training, aber die mentale Komponente ist bei diesen Sportlern fast überhaupt nicht vorhanden. Wir sind ja beim Tony Robbins gewesen, wir beschäftigen uns damit, uns interessiert es, aber diese Profisportler, die davon leben, die Berufssportler sind, die beschäftigen sich eigentlich unglaublich wenig mit mentalem Coaching.
Wahnsinn, voll, ja. Ich kenne das auch, bei uns im Verband hat es auch mal Jahre gegeben, wo der Verband große Sponsoren gehabt hat, Nokia und so, da haben wir super Trainer Zeit gekriegt und Trainingsaufenthalt in Florida und so, aber auf das Mentale, da hat uns keiner irgendwie ein Mentaltrainer zur Verfügung gestellt, aber das hat bei mir also das meiste einfach aufgemacht. Das ist wirklich im Kopf, dass du das dann zu dem Zeitpunkt einfach abspielst, unter Druck. Es ist was anderes in einem Training, also weißt, jetzt ist Weltmeisterschaft, da gibt es einen Livestream, da schauen zigtausend Leute zu.
Du hast nur eine Chance.
Genau, du hast nur eine Chance, das Ganze, jeder erwartet das von dir und so, also das ist ganz was anderes und da muss man einfach im Flow sein, in der Freude.
Das heißt, das gehört eigentlich in den, genau, das gehört eigentlich in den Profisport ein bisschen mehr integriert, diese mentale Komponente, wenn es nach dir geht.
Gut, ich glaube, dass das ja schon immer öfter in Fußballmannschaften und so weiter
ist. Ja, aber es ist nicht regelmäßig. Also es ist, finde ich, nicht der Standard.
Ja, man fühlt ja nicht, was es ist, wenn man es runterbricht. Also einer der effektivsten mentalen Trainingsmethoden ist ja einfach das Visualisieren, sich die Bewegung vorzustellen. Also ein Schwimmer, der mental trainiert, sitzt da, schließt die Augen, Stopp in der Hand, drückt ab und er schwimmt seinen Wettkampfstrecken und der ist auf Zehntel der Sekunden in seiner Wettkampfzeit dran. Oder ein Skifahrer, der in Hahnem kam, der trainiert das im Kopf. Da gibt es ja viele Studien. Die Gruppen, die mental trainiert haben, waren viel besser als die physisch trainiert haben. Und die haben nicht das Risiko, dass sie sich verletzen.
Ja, das lässt sich ja super aufs Unternehmertum generell und aufs Leben umsetzen. Weil wenn du einfach weißt, wo du hin willst, wenn du die Vision, so glaube ich, es geht im Kopf hast, dann wirst du das anziehen, wirst du dorthin gehen, unterbewusst einfach.
Genau, also das, die mental, auch in so Krankheitssachen kommt das immer mehr aus. Also ich lese da gerade ein schönes Buch, wie das Gehirn heilt, also diese Neuroplastizität vom Gehirn. Man kommt da wissenschaftlich immer mehr drauf, dass alles nur im Gehirn ist, teils sogar der Schmerz bei chronischen Sachen und weil die Asiaten sagen, der Geist beherrscht die Materie, aber auch die Wissenschaft kommt immer mehr drauf, dass diese Vorstellungskraft, diese Visualisierung total unterschätzt wird. Also ihr kennt das ja von Tony Robbins, Priming und alle diese Sachen. Oder
hast du zuerst gesagt im Vorgespräch schon, dass zum Teil diese chronischen Krankheiten, dass sie einfach das Gehirn gemerkt hat, dass da Schmerz sein muss und der Schmerz eigentlich gar nicht mehr real vielleicht.
Kann man das so vergleichen mit so einem Phantomschmerz, wenn man einen abgehackten Arm hat?
Ich habe es gerade vor kurzem gelesen, also die meinen auch Leute, der Körper war schon geheilt, ja, zum Beispiel, der hat auch Nackenschmerzen gehabt, 10 Jahre lang extrem chronisch, Körper war schon geheilt, aber es war noch abgespeichert in dieser Gehirnkarte und er hat es dann erst nachher mit die Richter, immer wenn der Schmerz gekommen ist, hat er sich mental mit dem auseinandergesetzt, hat er sich gewisse Sachen vorgestellt. Ja. Und ja, seitdem man eben das Gehirn so scannen kann, weiß man da viel mehr. Also man kennt ja das eh. Also Spiegelneuronen ist zum Beispiel ganz interessant. Also wenn wer andere eine Zitrone beißt, man sieht, das zieht sich selber auch alles zusammen. Ja. Oder auch im Sport, also man stellt sich Bewegung vor, da gibt es auch anscheinend so Mikrozuckungen, also die Neuronen werden trotzdem angesteuert. Ja. Und diese Synapsenbildungen, umso mehr man es ansteuert, man sagt, also Neurons, which get fired, get wired, also wenn du das abfeuerst, das sind ja gerade so Elektroimpulse, dann verbinden sie sich und dann entstehen Autobahnen im Kopf.
Wenn ich in der Früh aufwache und ich habe die ganze Nacht schön geträumt, dann wache ich in der Früh auf und dann hat sich auch mein Körper verbunden. Und
was los, gell? Ein ausgezeichneter Moment.
Stoßen wir wieder bei Augenkloster beim Frühstück mit dir.
Ich höre da nicht nur dieses Geräusch, sondern ein anderes Geräusch auf uns zu rollen.
Ja, da ist der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier Bierwagen.
Der bringt wieder frisches Bier, Fetzi, als Stammhörer weißt du natürlich,
ich weiß, was
beim Frühstück mit Bier, Bierwagen, musst du uns irgendwas erzählen, was ist dem Daniel Fetz mal passiert, vielleicht irgendeine Geschichte, die ich auch noch nicht kenne, irgendwas, was da mal passiert ist.
Du wirst das sicher schon mal rauschig,
Es gibt wirklich viele Geschichten, also, wenn man von früher kennt, die mir eilt ein Party-Tiger-Image
ja,
voraus
stimmt,
und
ja,
so. Also,
wir kennen das.
Da, die ganzen Konten, so nie ein Kind der Traurigkeit gewesen. Nein, da waren viele Sachen. Ich meine, die coolsten Sachen sind nicht leider nicht radiotauglich. Podcast-tauglich, es hilft nichts. Deswegen müssen wir ein bisschen was Neutraleres nehmen. Wenn ich mich zurückrenne, was echt,
schaut.
Es mir sind jetzt zwei Sachen eingefallen. Ja. Einmal zum Beispiel auch 4 in der Früh nach einer Party. Sonne geht gerade auf und man kann sich vorstellen, so ein Wasserschliff, der dann einen Meter, der Mott ist 10 Meter über dem Wasser. Und da kann es dann einmal passieren, dass man aufkraxelt und dann abspringen ins Wasser. Und ich büte mir auf einmal ein, voll motiviert und voll erfrischt. So, und jetzt probiere ich mir einen 2,5-fachen Salto. Gell. 1,5-fach geht immer, gell. Und alle haben, ja, boah, pushen mich voll.
Da warst du noch ein bisschen
rauschig. Da war ich noch ziemlich gut. Dann hat mich eh zum Glück natürlich Schwimmwesten angezogen und Helm und so. Und ich brenne und drehe an und bei die 2,5, es ist genau um eine Vierteldrehung geht es nicht aus und voll den Bauchfleck. Es hat einen Schäberer gemacht, wirklich.
Also von 10 Meter.
Von 10 Meter hat es einen Schäberer gemacht, ja. Und ja, boah, also da sind wir kurz Licht ausgegangen. Es war recht witzig, also es war irgendwie eine witzige Erfahrung. War irgendwie witzig, ja.
Witzige Erfahrung. Ja, also, wie ich bei meinem letzten Wakeboarden eine witzige Erfahrung gemacht habe, war ich in einer Woche im Krankenhaus. Und was war die andere Geschichte?
Ja, Babel, das war auch ganz witzig. Linzer Hafenfest, zigtausend Leute dort, ich gepoltert worden. Habe ich so einen Anzug, haben sie mir angezogen, drunter war ich nackert und haben sie überall so Kreise aufgeschnitten, da 10 Euro und 15 und zwar zum Ausschneiden, gell?
Und was war in der goldenen Mitte?
In der goldenen Schein? Mitte, glaube ich, war 100 Euro Schein, ja. Und hat sich natürlich keiner
völlig
gehabt,
überbewertet.
Völlig Wahnsinn. Und irgendwann hat dann wirklich einer mal investiert in den 100er, ja.
Scheiße.
Und ich war sogar drauf, ich glaube, ich bin dann noch zwei Stunden umeinander gerannt, es gibt Fotos hin und ich habe mir einen Cowboy-Hut, habe ich mir gedacht, und bin dann einfach so, gell? Das kann nicht wurscht,
ja. Auf die Bubble Days muss man dazu sagen, da sind ein paar 10.000 Leute.
Ja, die auch kennen. Ja,
genau, es war einfach.
Du warst, du warst ja sportlicher Leiter auf die Bubble Days.
Ja, genau, bist, den Wakeboard-Lift betreuen wir da immer. Genau.
Bist so herumgelaufen.
Genau, ja. Und das war sicher.
Bist du schon ein paar Mal nackt gewakeboardet? Wahrscheinlich schon, oder?
Haben wir auch schon probiert, aber es kann. Da können die Glocken ziemlich läuten.
Ja.
Fetzi, jetzt einmal zum Wakeboarden. Du hast ja wirklich unglaublich viele Titel. Du bist zwischen 2001 und 2019 an 150 Wettbewerben hast du teilgenommen und bist davon im Durchschnitt von 8 Mal von 10 Läufen im Finale gestanden. Das heißt, du hast ja wirklich unglaublich viel Wettkampferfahrung. Wie hat dich das immer so gereizt? Wirst du dich da immer wieder motivieren können, bei einem Wettbewerb teilzunehmen? Weil nur dazu über so eine lange Zeit, also viel hören ja dann irgendwann einmal auf, aber
ja, ich glaube sicher, dass da Ausdauer eine Stärke von mir ist. Also ich glaube, wir unterschätzen immer, was man, oder überschätzen, was man kurzfristig erreichen kann, unterschätzen, was man langfristig erreichen kann. Also ich habe auch viele Niederlagen gehabt, auch schon in jungen Jahren, und ich glaube, die waren aber oft nicht schlecht. Also
Niederlagen im Sinne von Wakeboarden
auch? Ja, auch sportliche Niederlagen. Also die haben mich auch stärker gemacht.
Ist da was Spezielles in Erinnerung, der ärgste Niederlage?
Also meine ärgste Niederlage war sicher die Heimat-Weltmeisterschaft am Vierkirchensee 2006, mit 3.000-4.000 Leuten vor Ort. Ja, also es war so festivalmäßig, da Tag in Tag gespielt, Fernsehen, alles da, und ich war quasi die große Hoffnung. Und der unschlagbare Weltmeister, der aktuelle, ist gestürzt, war nicht im Finale, und es war wirklich
die Chance. Nicht,
es war die Chance da wirklich, dass ich Weltmeister wird zu Hause.
Ja. Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
Yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern.
Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich, damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren.
Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter.
Yeah!
Und der Druck war so groß, ich kann mich noch erinnern, ich fahre an zum ersten Trick und auf einmal fangen 3.000 Leute zum Schreien an. Weißt? Bei den anderen Fahrern war es relativ ruhig und ich habe mich ablenken lassen, war nicht fokussiert und stürzt beim ersten Trick. Natürlich habe ich dann keine Chance mehr gehabt auf den Sieg. Ja, bin dann im zweiten auf noch durchgefahren, noch Sechster geworden mit einem von zwei Läufen, wo beide zählen, war ja Wahnsinnsleistung. Und da war ich wirklich, bin ich echt ein bisschen in ein Loch gefallen, also über ein paar Wochen hinweg. Ich glaube, ich habe das erste Mal so ein bisschen eine Depression erfahren, wie das ist. Und rück in der Retroperspektive war es vielleicht eh nicht so schlecht. Ich habe dann da angefangen, dass ich mich mehr auf das Unterrichten konzentriere, habe da ein bisschen die Leidenschaft entdeckt, dass es mir eigentlich Spaß macht, wenn ich das weitergebe, wenn ich mich mitgefreien darf. Und darum, wer weiß immer, für was das gut ist. In dem Moment scheint es zwar oft als Niederlage, als Nachteil, aber im Nachhinein war das vielleicht eh oft nicht schlecht.
Ja, weil die Schule ja jetzt eigentlich die Basis von der Existenz ist, ne? Und
genau.
Das ist ja das, was da voll Spaß macht.
Genau.
Du gibst voll viel Leuten ein gutes Gefühl mit, lernst dann was. Schau mal schön.
Super. Es kommen ja eigentlich Leute aus der ganzen Welt. Ich meine, ich war ja im Sommer bei dir auch ein bisschen Coach und habe dich ein bisschen unterstützt. Es kommen ja Leute aus der ganzen Welt, um beim Weltmeister auch Coaching zu nehmen.
Voll. Also wir haben da wirklich, wie du sagst, vor allem speziell europamäßig, viele aus Europa, die von überall herkommen. Also wir haben da so ein sehr einmaliges Konzept entwickelt über die Jahre, wo mittlerweile auch sogar das Eisboden ein Bestandteil ist bei den Wakeboard-Kurse. Ja. Und mir macht das nach wie vor sehr Spaß. Es ist echt ein schöner Job, wenn man sieht, wie sich Leute mitfreuen. Ja. Also ich freue mich da auch mit, wenn wer was lernen soll. Also ich mache es nicht nur für die anderen, ich mache es ein bisschen für mich. Ja. und hat sich voll bewährt. Also die kommen wirklich von überall her.
Was mich immer wieder fasziniert ist, wenn wir am See gehen, auch jetzt im Winter, wenn das Eis drauf ist und es ist kalt, und du sagst mir letztes Mal, ja, du bist jetzt eigentlich 5 Monate lang nicht wirklich gefahren, du hast eigentlich komplettes Break gehabt, das hat dir gerade nicht so Spaß gemacht, bist eigentlich selber überhaupt nicht wegfahren gegangen, und dann gehst du aufs Eis, die erste Session fährst 2 Lines und haust Tricks raus, wo jeder andere Jahre braucht, um die zu lernen. Ist das gespeichert und sagst du, hey, ich mach mit 50 die Tricks auch noch, oder wie ist das?
Ich glaube schon, also Muscle Memory, ja, dass das ein bisschen abgespeichert ist. Natürlich, ich tue es auch nach wie vor oft im Kopf auch ein bisschen durchgehen, wenn ich meine Atemübungen mache, geht das ein bisschen durch. Und bin schon an, wenn man da regelmäßig dranbleibt. Also ich glaube, mein Vorteil ist ja auch, dass ich keine wirklich großen Pausen mache. Das sagt 5 Monate, das war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ja, 3 Monate
bin
ich
vielleicht
nicht gefahren. Aber ich bin auch einer, der immer im Winter fährt. Also gerade jetzt die Tag war ich wieder weg geworden. Das taugt mir besonders, da, wenn der Schnee rundherum liegt und so.
Also da können wir nur den Instagram Kanal von Fetzi empfehlen, wenn man, ja, sich, wenn man sich freakige Sachen anschaut.
Ja. Icebreaker Session.
Sehr unterhaltsam.
Cool. Und ich glaube, das hält mich einfach auch fit, da ich immer ein bisschen was tue. Also immer ein bisschen in Bewegung bleibe, mache immer regelmäßig meine Übungen und so.
Aber eigentlich ist ja das für einen Profisportler ganz, ganz entscheidend, dass er quasi für die Karriere danach sie irgendwann einmal eine Idee überlegt, was mache ich dann. Ne? Also so wie du hast jetzt eben diese Schule. Das ist schon ganz wichtig, oder? Ich meine, sonst fallst du wahrscheinlich in ein Loch.
Voll, ja. Also ich habe mir das immer schon, war das schon ein Credo, also ich habe mich auch schon in jungen Jahren mit so Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt wie ihr. Damals hat es den Tony Robbins aber nicht so kennt, aber da war der Jürgen Höller zum Beispiel. Ja.
Das ist der deutsche
Abklatsch. Genau, kannst du was sagen. Ja. Und also ich rede wirklich so mit 14, 15 haben wir da schon Hörbücher angehört und so. Also mein Vater hat sich dafür damit auseinandergesetzt und ich glaube, das habe ich viele Sachen mein Leben lang mitgenommen, und da kann ich mich auch noch erinnern, dass ich einfach gesagt habe, ja, was ist der Sinn des Lebens? Ist es, die Welt besser zu verlassen, als man sie betreten hat? Also einen Beitrag zu leisten, und das, glaube ich, immer ein bisschen als Credo gemacht. Also zum Nutzen für andere. Also ich immer gefragt, hey, was kann ich für den anderen tun? Wie kann ich was verbessern? Und so ist das alles zufälligerweise entstanden. Ich wollte eigentlich nur ein paar Snowboard-Freunde dazu bringen, dass sie Wakeboarden machen. Und dann hat der Liftbetreiber, und ich gehe so zu dem Liftbetreiber, und er sagt, ja, hey, dann machen wir gemeinsam Camps. Ja. Und so habe ich jetzt auch wieder neue Sachen, Projekte. Also ich habe das angefangen, so atemfitness.at, selber Atemanleitungen mal gemacht, das kommt gut an. Diese Iceboard-Workshops kommen gut an. Jetzt habe ich angefangen, ein neues Schiedsrichtersystem zu entwickeln. Da sind wir jetzt auch schon relativ weit, was ganz was Revolutionäres, was einfach...
Ein Judging-System fürs
Wakeboarden, aber auch für andere Boardsportarten oder Freestyle-Sportarten, wo es einfach nicht darum geht, dass das rund ins Eckige geht. Also so Sportarten, die schwierig messbar sind. Mhm. Da haben wir einen eigenen Algorithmus entwickelt und einfach eine Technologie, die einfach diesen technischen Schwierigkeitsgrad und die Komposition so alles automatisch ausrechnet und nur die Jury entlastet wird. Die entscheiden nur über die Ausführung. Ja.
Das macht es vielleicht dann auch fürs Fernsehen und für ein allgemeines Publikum natürlich auch interessanter und zugänglicher.
Genau. Viel spannender. Es ist viel spannender zum Schürschauen. Du hast da eine irrsinnige Datenmenge dann. Du weißt alles, wer was gemacht hat. Es ist viel leichter. Also mittlerweile ist es eher schon so ein Event-Management-System, wo du einfach auf Knopfdruck einen Bewerber stellen kannst, der zahlt das Startgeld, es erstellt die Ergebnislisten und. Also da habe ich die letzten Jahre, haben wir da ein bisschen investiert.
Und was ist sportlich noch drin? Du bist Europameister, Staatsmeister, natürlich auch Weltmeister. Es wird olympisch oder ist olympisch. Was ist noch drin? Was will ein Fetzi noch sportlich erreichen? Sieht man die noch mehr auf der internationalen Bühne?
Also sportlich, ich würde sicher noch mal schauen, dass mein Titel verteidigt. Also ich bin ja noch amtierend. Dank Corona, jetzt hat sie sich noch mal ein Jahr nach hinten.
Ja, ist 2 Jahre
Weltmeister. Ist das normal? Sind die alle in deinem sozusagen Alter, die Konkurrenten?
Also man muss ja sagen,
ein gewisses Alter?
Sie haben Masters.
Ja, genau, also dieser Weltmeistertitel, der war ja dann bei den Ü30, okay, ja, obwohl ich da auch dann schon 34 war, also schon Mitte. Ich meine, ich war Vize-Weltmeister bei den Junioren. In der offenen Kategorie habe ich zwar technisch das Zeug dazu gehabt, aber aus Mentalstärkegründen und so, da habe ich bis leider immer vermasselt, ja, in der offenen Kategorie, Open Man. Und ja, sportlich, also ich bin jetzt dann bei der nächsten WM, ja, da bin ich dann 37 und du kannst schon sein, dass ich den nochmal verteidigt, je nachdem, wie ich in Form bin. Aber für mich ist das jetzt, sag mal, Hauptziel ist erreicht, das mit der Weltmeister, da habe ich quasi 20 Jahre dran genagt an diesem Ziel. Und jetzt halt ein bisschen, mein nächstes großes Ziel wäre eben dieses Judging-System voranbringen. Das habe ich eigentlich vor über 10 Jahren die Idee gehabt und haben da die ersten Jahre nur konzeptioniert, die letzten Jahre von Inder programmieren lassen. Jetzt sind wir draufgekommen, das war kaum der Schrott, das muss ich alles einmal neu von Österreicher programmieren.
Wer billig kauft, kauft zweimal, oder?
Genau. Ich meine, war nicht umsonst da wieder Erfahrungen gemacht, aber einfach ein bisschen was dem Sport zurückgeben. Also einfach, ich war selber so oft enttäuscht auch von unfairen Schiedsrichterentscheidungen und das ist definitiv auch weniger mit diesem neuen System.
Jetzt habe ich nur ein Thema, was, glaube ich, viele Hörer interessiert, die auch Eltern sind. Du hast einen jungen, süßen Sohn, den David, der ist ein noch ganz ein junger Bursch und natürlich auch die Frau, die dich da unterstützt, die Biene. Aber beim David, da ist das, finde ich...
Zwei Kinder, gell?
Zwei Kinder, genau, stimmt.
Genau, ja. Und zwei Stiefkinder. Ja.
Ja. Beim David, finde ich, sieht man es halt, weil du ihn natürlich auch auf Social Media und Co. immer präsentierst und ich am See auch sehe. Was mich da so fasziniert ist, der Bub wächst natürlich unglaublich bewegungstalentiert auf. Du machst nicht mehr, wie alt ist er jetzt, der David?
Drei.
Ja. Fährt mit dem Snowboard über seine eigengebauten Schanzen, fährt mit allem herum, was man kann, fährt genau. Mit einem Truck herum, mit einem Quad und hüpft da über alles drüber. Der ist eigentlich mit drei unglaublich bewegungstalentiert. Wieso? Wie förderst du das? Oder?
Also ich glaube, die meisten haben das. Also es hängt wirklich ab, wie man das fördert. Also ich habe mir immer ein bisschen gefördert, spielerisch, also nie auf Zwang und so und im Wohnzimmer nachts und umeinander hupfen und im Wald spielen. Und natürlich, also in der Sportwissenschaft sagt man, die ersten 6 Lebensjahre sind die entscheidendsten, da bilden sich diese motorischen Fähigkeiten am stärksten aus.
Bist du auch so gefördert worden in den ersten 6 Jahren?
Unbewusst, sicher. Mhm. Also ich war immer umteifelt, ich bin in einer großen Siedlung aufgewachsen, ausgegangen, 20 Kinder, wir haben immer umeinander... Mhm. Teufel und umeinander und Baum kraxeln und Lager bauen und das ja. Kann mich noch erinnern, also, sagt jeder Sportwissenschaftler, also in einem Flussbeet wie bei der Rodel in Grammerstetten da umeinander balancieren und klettern ist viel anspruchsvoller als jedes Fitnessstudio oder Hochleistungszentrum, also da glaube ich, ganz natürlich, also draußen umeinander
also soll man die Kids wieder herumteifeln lassen?
Ganz umeinander teifeln lassen und so, das bringt, und erst diese Spezialisierung dann erst nachher ist dann gekommen und ich habe das dann eigentlich autodidaktisch, ich weiß noch, ich bin aus Grammerstetten in einer Sackgasse, da hat der Schneepflug immer den ganzen Schnee hingeschoben und da war ein riesiger Schneehaufen und da habe ich einfach angefangen mit dem Snowboard, haben wir uns Schanzel gebaut und habe einfach selber Saltos gelernt, so autodidakt, jeden Tag nach der Schule 2-3 Stunden, habe gar nicht gewusst, wie das heißt. Dann fahre ich den ersten Bewerb und bin auf Anhieb in der offenen Kategorie gegen die Erwachsenen. Mit 14 Jahren bin ich oberösterreichischer Big-Air-Landesmeister geworden. Ja. Und habe dann Snowboarden dann die ersten Bewerbe gewonnen. Also ich komme eigentlich vom Snowboarden, das sind eigentlich meine Wurzeln. Ja.
Und das heißt, du förderst aber David jetzt schon, darf der auch sportlich in deine Fußstapfen treten, soll der Mediziner werden, was wünscht er denn oder wie gehst
du
das an?
Du, darf er gern, aber ich habe auch schon gemerkt beim Ö dann, umso mehr man was erzwingen will, umso mehr rennt es an der Fahne. Ich glaube, das ist überhaupt so ein bisschen ein Lebensprinzip, also dieses Loslassen und also er muss das nicht, er kann auch ganz was anderes machen und irgendwer andere übernimmt dann einmal die Schuhe, also umso mehr man es unter Druck setzt, umso... Das kennt man eh oft. Ja.
Das
also,
Wichtigste ist halt, dass der dann auch Dreads hat.
genau, dann kriegt er meine Perücke.
Ja, genau. Weil sonst passt das Logo nicht mehr.
Cool. Wie lange hast du Dreads, Betsy? Wann kommst du in meinen Frisurenclub?
Ja, also mittlerweile muss ich sagen, ist ja zum Vorteil, weil ich habe vorher auch schon so ein bisschen, es wird schon ein bisschen lichtes Haar und schon langsam ist wieder bald, ich meine, ein bisschen umgekommen, also ich kaschiere ja schon ein bisschen mittlerweile.
Er legt die Dreads von einer Seite auf die andere, wieder Hummer Simpson.
Genau, so in der Richtung. Aber eh nur ein Tipp für alle Eltern draußen, also nicht erzwingen, loslassen und einfach ein bisschen dranbleiben, spielerisch und das muss dann eh nachher kommen, also am besten ist natürlich, wenn die Kinder diese intrinsische Motivation haben von innen, ja, und nicht, wie es keine Ahnung, im Eiskunstlauf oder so, dann gibt es viel so, man müsste immer da trainieren und chuck und irgendwann das Kind, dann, das macht sich der Ball ja mit.
Die schauen nicht glücklich aus,
ja. Und wenn sie dann alt genug sind, mit 16, 17, dann hauen sie den Hut drauf und werden vielleicht eh Profi-Wakeboarder. Ja. Das muss man auch sagen, alle, also Wakeboarden ist echt ein schöner Sport, weil man kann relativ schnell gut werden. Ja, also es hat da schon ein paar Weltmeister gegeben, die nach 3 Jahren Wakeboarden Weltmeister geworden sind. Ja. Zum Beispiel die mehrfache Weltmeisterin bei den Damen, kommt aus dem Profifußball, ja, Julia Rick. Die hat dann erst mit 17 Jahren als Wakeboard angefangen, ja, und ist mit 20 Weltmeisterin geworden. Und jetzt ist die 27 und ungeschlagene, fährt mit Abstand am besten. Also man kann da relativ spät anfangen. Es ist nicht wie in einem anderen Spitzensport, wo man sagt, das muss ich mit 10 Jahren machen, dass ich mir irgendwo mithalten kann in der Weltspitze. Also es geht relativ schnell.
Mhm. Was macht Wakeboard so interessant? Wieso machst du das immer wieder? Was ist die Besonderheit dieses Sportes?
Geringes Verletzungsrisiko.
Naja, sagst du, ich bin jetzt ein Jahr mit der Hinschulter umgefallen.
Aber beim Snowboarden hast du anders ausgeschaut, ja, oder beim stimmt. Skateboarden oder beim Motocrossfahren oder bei irgendeinem anderen Freestyle-Sportart. Also Wasser ist trotzdem noch ein bisschen weicher. Ja. Und ja, man kann dekret, es ist warm, es ist nicht so wie im Winter. Cooler Lifestyle, Sommer, Sonne, Babes. Ja. aber auch natürlich die Kreativität. Also es ist alles erlaubt, also die Freiheit. Also einfach dieses Freiheitsgefühl, es gibt an sich keine Regeln, es ist alles erlaubt, jedes Manöver und das taugt mir einfach immer. Und auch diese Vielfalt, diese unendliche Trickvielfalt. Also ich fahre jetzt seit über 20 Jahren Wakeboard und jedes Jahr lerne ich wieder neue Tricks. Aber es ist nicht große neue Tricks, sondern irgendeinen neuen Trick lerne ich immer. Und einfach, du hast immer wieder ein Erfolgserlebnis. Also das taugt mir einfach extrem. Wenn du jetzt mit anderen Leuten redest, die, keine Ahnung, jahrelang Golf spielen, und du schaust immer nur, dass du nicht schlechter wirst, ja, auf einem gewissen Level, dass du nicht abbaust. Aber du wirst immer wieder, lerne ich da etwas Neues, aber ein Erfolgserlebnis, Glückshormone werden ausgeschüttet. Das taugt mir.
Sehr geil.
Du hast es erst erwähnt, zum Buben hast du eine fantastische Frau und hast uns vorher schon auch im Eingangsgespräch gesagt, du hast dieses Jahr einen neuen Neujahrsversatz mit ihr gemacht.
Ja, also zu meiner Frau, da habe ich wirklich einen Klick gehabt. Da fällt mir jetzt gerade wieder das Thema Loslassen ein. Ich habe meine Frau in einem Moment kennengelernt, wo das Letzte, an was ich gedacht habe, war eine fixe Beziehung. Ja, also ich war total losgelöst. Ich bin gerade aus einer Beziehung gekommen, aus einem langjährigen mit einem Kind. Und auf einmal rennt mir die Frau meines Lebens ein. Ja. Und das ist Prinzip des Loslassens. Das heißt beim Eisbaden, du musst diesen Schmerz loslassen, musst es zulassen. Das heißt im Sport, du sollst dazu den Trick, aber auch wenn es nicht klappt, wurscht, du musst im Flow bleiben, loslassen, nicht zu sehr zwingen und sowas auch da. Und auf einmal rennt mir diese fantastische Frau ein, wirklich die Frau meines Lebens, die ich dann geheiratet habe und die ja immer wieder tolle Ideen hat, wie zum Beispiel ja, unser neuer Neujahresvorsatz. Wir haben sie da so einen kleinen Kalender, hat sie sich besorgt und hat sie so aufgeklebt auf der Innenseite von so einem Kasten, das nicht jeder sieht. Und da wird dann immer ein Schneeflocken reingemacht. Wir wollen heute Eisbaden, also wir wollen jeden Tag Eisbaden, wir wollen jeden Tag atmen und wir wollen uns jeden Tag lieben. Ja, da kommt dann der Herz an,
also hat der David heute noch ein Geschwister?
Nein, das war, also Kinderplanung ist abgeschlossen. Okay. Vier Kinder dann, also es wohnen drei bei uns, genau. Und das reicht, glaube ich. Ja, das reicht, aber nein, da bin ich super, super
wie happy. Wie ist denn das, wenn man, also du hast zwei Stiefkinder natürlich auch, wenn man da als Wakeboard-Weltmeister in die Familie kommt, beziehungsweise zur Familie, zur Binde dazu kommt, ist man da voll der coole Stiefpapa oder hat man da schon auch manchmal, obwohl man so ein cooler Typ ist mit Dreadlocks, hat man da schon ein bisschen auch zu kämpfen?
Also ich muss sagen, wir haben ein gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis. Also ich bin nicht der Vater von den Kindern, da bin ich einfach auch zu spät gekommen. Die waren ja schon 15, wie ich gekommen bin. Jetzt sind sie was 20 und 17. Ja. Also eigentlich schon erwachsen quasi. Und also ich erziehe die Kinder nicht, also wir haben da eher ein freundschaftliches Verhältnis. Und natürlich, es war cool am Anfang, also die haben wir mitgenommen, waren auch weggeboren. Also Chris ist ja sehr talentiert, ja. Muss man
geht
sagen.
Geht auch immer Wakesurfen mit uns, ja.
Genau, ab und an viel zu wenig eigentlich. Also für das, dass sie es vor der Haustür haben, nutzen sie es eigentlich zu wenig, aber vielleicht kommen sie noch sozusagen. Und ja, natürlich ertappe ich mich auch öfters, dass ich einfallen so Sachen, dass man nicht der Coole und der Entspannte ist, sondern dass man sich dann über Kleinigkeiten aufregt, weil der, keine Ahnung, irgendwas liegen lässt und nicht weggerammt. Und bin also in der glücklichen Lage, dass da meine Frau eine sehr gute, sage ich mal, Qualitäten hat, also so Streitmanagement und therapeutische, Familientherapeutenqualitäten und so, also die das dann irgendwie wieder ins Lot bringt zwischen uns, also da gibt's natürlich auch, hat schon Konflikte gegeben, aber an sich, glaube
also
ich,
auch
läuft's gut.
Bei zwei Yogis mit Dreadlocks läuft nicht den ganzen Bob Marley und wird gekifft.
Aber ich glaube, das ist das Leben, also das ist ja Yin und Yang, Gut und Böse, das gehört dazu, also ohne Sonne kein Licht, ohne Mist am Volk keine Freude. Es waren immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann konnte man das gar nicht so genießen. Ja, also das zuerst Eisbahn, schmerzhaft, nachher gehst du aussehen und totale Entspannung, das gehört irgendwie dazu. Also das Leben ist ein Up and Down. Das ist wie unsere Atmung, wie unser Herzschlag, das geht auf und ab. Das ist eine Sinuskurve, wie eine Wellenbewegung. Ja.
Siehst du das würde mich auch interessieren, siehst du das nur als schmerzhaftes Eisbaden, wenn du das so oft schon machst, wird das irgendwann einmal normal und du brauchst eigentlich schon etwas Extremeres, was genug Höheres, oder?
Nein, der ist schon noch da, aber natürlich viel, viel geringer. Ja. Also man nimmt ihn anders wahr, die Schmerzrezeptoren gewöhnen sich auch ein bisschen drauf, das Gehirn. Also ich würde es wirklich als Sweet Pain bezeichnen, als süßer Schmerz. Und geht es ja nicht um die Dauer, das muss man auch sagen. Also es geht nicht darum, dass ich 10 Minuten drinnen bin. Ab 2 Minuten, das geht nur um einen Impuls, den ich dem Körper gibt. 2 Minuten reicht vollkommen, maximal 4, das passt. Ja, soll ja wirklich kein Wettbewerb sein.
Ja. Also bei mir ist so, ich gehe ja schon seit über einem Jahr eiskalt duschen und auch regelmäßig Eisbaden. Das Eisbaden, finde ich, da härtet man ab. Aber beim kalt duschen, ich dusche ja seit einem Jahr nur kalt. Also ich dusche das erste Mal wieder warm, wenn unsere Fernsehsendung läuft. Das ist meine Belohnung quasi. Und beim kalt duschen, da gewohnt man sich nicht dran, finde ich. Also sehr, sehr wenig. Beim Eisbaden ist es was anderes. Da gewohnt man den Schmerz. Man weiß schon, auf was man sich einlässt. Man geht schon mit einer ganz anderen Einstellung rein. Aber beim Kaltduschen muss ich mich jeden Tag fast wieder aufs Neiche überwinden.
Ich finde es auch schöner. Also der Körper schaltet schneller um auf den inneren Blutkreislauf. Ja. Ja, und dieses Partizielle ist immer ein bisschen ungut. Ich glaube, was man da beim Kaltduschen hat, immer die mentale Stärkung. Also genau. Wenn man die Challenge in der Früh schafft, dann ist man auch bereit für alle anderen Challenges des Tages.
Ja, und ich spare mir sicher 2-3 Stunden Aufwachprozess da. Es ist so geil.
Und ich spare mehr Wasser. Weil ich bin sehr effektiv beim Duschen mittlerweile.
Also das können wir echt nur empfehlen.
Dafür für das Immunsystem gibt es so ganz große Studien schon, die sagen einfach, haben gemerkt, es werden viel mehr weiße Blutkörperchen produziert durch Duschen. Das ist ja die Gesundheitspolizei im Körper.
Ich habe meinen Dude kennengelernt, der ist jeden Tag in der Früh in so ein kaltes Fassel einfach draußen. Er hat so ein Fassel gehabt mit Wasser. Jeden Tag, egal was für wieder reingekauft. Und der hat gesagt, der war seit 20 Jahren immer krank. Also das kann ich mir echt vorstellen.
Und das, ich meine, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen ein Hype, auch durch diese Wim Hof-Bewegung. Da sieht man es ja sofort auf Social Media, wird man fast schon bombardiert damit. Ja. Aber ist ganz was Natürliches. Also das heißt, Jahrtausenden von Jahren setzen sie die Leiterkötten aus. Ja, letztens habe ich eine Kundschaft gehabt aus dem Salzkammergut. Der hat gesagt, Bärm, da, Alter, See, da gehen die alten Leute. Die gingen immer in See. Und sage ich, ja, was ist mit den anderen? Sagt er, ja, und die anderen, die Netbodengänger, die sind schon gestorben. Ja? Ja. Also auch bei uns oder in Skandinavien, also das ist ganz was Normales. In Russland gibt es sogar einen Eisbade-Feiertag. Ja? Ja. In ganz anderen Kulturen, oder wenn man sich Schriften anschaut von Hippokrates, die alten Griechen und so, die haben auch schon drüber geschrieben. Oder die Römer haben anscheinend ganze Legionen durchs kalte Wasser warten lassen. Ja? Also man weiß das eh, dass das intuitiv weiß man das, dass das was Gutes ist. Und auch wenn ich irgendwo bin in einem Bachel und es geht mir vorbei, also ich habe noch nie wenn gehabt, der irgendwie negativ drauf reagiert hätte. Also jeder verknüpft das gleich und denkt sich, aha, der härtet sich ab und das ist gut. Das ist zumindest mein
Wir sind einfach schon ein bisschen verweichlicht da als Gesellschaft wahrscheinlich.
Genau, gell? Also man setzt sich immer im Warmen aus. Also du daheim ist schön warm, über 20 Grad, und dann setzt ins Auto, fährst in die Tiefgarage in die Arbeit und da einen Aufzug auf, du bist auch immer nur im Warmen, aber der Körper braucht es ein bisschen. Also der Haut ist ja der größte Organ. Also man fühlt sich dann nachher wieder viel verbundener mit der Natur und wieder bessere Körperwahrnehmung, spürt sich selber. Also ja, man spürt sie wieder, sagen ja viel Leute, also man spürt sie selber wieder, man ist vielleicht nicht mehr so verkopft, wieder ein bisschen herzfühliger und es gehen ganz viele Sachen ein, also ich könnte alleine nur zwei Stunden über die Vorteile vom Eisbaden und Atmen reden, aber wenn man es nochmal zusammenfasst, also ihr trainiert euch eine Durchblutung, ihr borgt Herzinfarkt vor und ihr trainiert euch ein autonomes Nervensystem, also ihr lernt euch auf Knopfdruck zu entspannen und nicht immer in diesem Fight-or-Flight-Modus sein und ja.
Fetzi, abschließend bei Frühstück mit Bier machen wir immer noch einen kurzen Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
Bier-Word-Rap.
Wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich sofort...
Ich glaube, ich würde so weiterleben wie jetzt und dann einmal schauen, was kommt. Ich habe jetzt, muss ich auch sagen, gehorcht, ich habe es den Millionär, gell, beim letzten Podcast. Das hat mich irgendwie inspiriert, wie der gesagt, einmal abwarten, mal schauen, was kommt, genau. Vielleicht mit einem Teil des Geldes irgendwas, was Wohltätiges machen, ja, irgendwas, wo man was zurückfließen lassen kann, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ich glaube, ich habe schon bald gelernt, oder mein Vater hat mir immer vorpredigt, der ist aus sehr ärmlichen Verhältnissen gekommen, Nachkriegsgeneration mit null angefangen, dass das Glück, also dass man das nicht an materiellen Dinge heften sollte, das muss von innen kommen, einfach. Ja. Und von daher vielleicht gar nichts Materielles. Ja.
Die wichtigste Eigenschaft in den letzten 37, 34 Jahren meines Lebens, was würdest du sagen?
Deine persönliche Eigenschaft, die ich mir angeeignet habe.
Beziehungsweise die erfolgreich macht oder die glücklich macht.
Ja, das, ich würde es dann vielleicht sagen, das, das innere Kind nie aufgeben. Also immer ein bisschen Kind bleiben, glaube ich. Und da gehen dann nicht ganz viele Sachen vor. Mit Kindern sind auch oft, das ist immer wieder faszinierend, wie ausdauernd das die sind. Gerade wenn die gehen lernen, die fallen nieder, stehen wieder auf. Ja. Diese Lebensfreude, dieser Optimismus. Also das ist, ja. Und da glaube ich, bin ich schon, also meine Frau sagt auch immer, ja, ich muss ja sagen, ich habe ja nie irgendwie gearbeitet als Angestellte irgendwo. Also ich war immer dann schon selbstständig, war nur einmal im Zivildienst. Also ich bin immer ein bisschen in meiner behüteten Blase oder in meiner Welt. Das heißt, ja, Fetzis World blieben. Und ich glaube, ja, dass immer das, dass das wahrscheinlich meine größte Stärke ist, ja, diese Unbescholtenheit. Ja.
Das sagt er mit seinen leuchtenden, ja, schönen voll. Augen, blauen Augen. Schön. Meine Mission ist?
Ja, wie ich es vorher schon gesagt habe, einen Beitrag zu leisten, die Welt besser zu verlassen, als man sie betreten hat. Und das macht einen selber eigentlich auch viel glücklicher, wenn man das sieht. Also mitfreuen mit anderen. Ja.
Mein größtes Vorbild ist?
Boah, das ist schwierig. Also ich glaube, da kann ich mich gar nicht auf einen beziehen. Ja. Also ich lasse mich da von vielen Leuten inspirieren, würde ich sagen. Ja. Also einen Guru habe ich gar nicht. Ja. Aber
und frühstücken mit Bier würdest du gerne mit?
Das ist gut. Mit
wem? In einem Eisbad mit Wim Hof.
Ja, genau. Ja, auf definitiv.
Auf ein Bier.
Das wäre ziemlich urig.
Ja, das wäre ziemlich geil. Ja.
Das kriegen wir irgendwann auch noch hin.
Genau.
Sehr cool. Ja, Fetzi, dann danke für dieses tolle Frühstück mit Bier. Und wir freuen uns schon, wenn du die nächsten Folgen wieder hörst.
Bitteschön, hey. Ich sage auch danke fürs Dasein, hat mich voll getaugt.
War schön. Geil. Auch diese Folge wurde euch präsentiert und diesmal hatten wir es auch live dabei, ein Huawei mit der Huawei App
Mate
Gallery.
Mate 20 Pro, ich kann es jedem empfehlen, es ist einfach genial, da brauchst du keine Spiegelreflexkamera mehr. Ja.
Geil.
Danke, pfiat euch. Ciao.
Bitteschön.
Frühstück mit Bier.